Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel bezüglich der Liebe heißt es, romantische Liebe kann ein komplexes menschliches Gefühl und ein chemischer Gehirnprozess sein, der den Kern vieler Beziehungen bildet. Obwohl Liebe kraftvoll, aufregend und bedeutsam sein kann, kann sie in manchen Beziehungen verblassen, selbst wenn der Partner noch der beste Freund ist. Da Liebe gleichzeitig ein Gefühl, eine Entscheidung und eine Phase einer Beziehung sein kann, kann es schwierig sein zu erkennen, wann die Liebe erloschen ist. Der Wunsch, an einer Beziehung festzuhalten, kann überwältigend sein, selbst wenn man weiß, dass man nicht mehr dasselbe empfindet. Vielleicht möchte man die Gefühle seines Partners schonen oder versuchen, die Liebe zurückzubringen. Das Phänomen des Liebesverlusts kann schwer zu verstehen sein und geht über körperliche Intimität hinaus. Es kann die Dynamik einer Beziehung insgesamt verändern. Manchmal kann es so aussehen, als sei der Funke in der Beziehung erloschen, egal wie sehr man versucht, wieder Gefühle zu entwickeln. Einer oder beide Partner in einer Beziehung können sich entlieben oder das Gefühl haben, dass keine Liebe mehr da ist. Wenn Sie vermuten, dass Sie Ihren Mann oder Partner nicht mehr lieben, kann es die beste Lösung sein, dies zu erkennen und Ihre Erfahrungen mitzuteilen. Was dieser Bericht uns zeigt, ist, dass manchmal die Liebe zwischen zwei Menschen erkalten kann. Und heute geht es um so einen Fall, der sich zwischen dem Herrn Jesus Christus und einer seiner Gemeinden abspielt. Aber bevor wir in den Predigtext einsteigen, lasst uns kurz der Struktur halber besprechen, was bisher vorgefallen ist, um das aktuelle Geschehen, das wir behandeln werden, besser verstehen zu können. Johannes wurde wegen der Treue zu Gott auf der Insel Patmos verbannt. Doch es war der Herr, der sein Leben souverän gelenkt hat. Und im Gefängnis von Patmos hat er einen Auftrag erhalten, um das Buch der Offenbarung zu schreiben und es an die sieben Gemeinden zu senden. Das Buch der Offenbarung befasst sich nicht nur mit der Wiederkunft Christi, sondern auch mit anderen Angelegenheiten wie den Gehorsam als auch den Ungehorsam der Versammlungen oder die Ermutigungen bezüglich der Verfolgung. Und nachdem wir das geklärt haben, so lasst uns nun Offenbarung Kapitel 2, die Verse 1 bis 7 heranziehen, wo wir lesen, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Vers 1 beginnt damit, dass die Offenbarung dem Engel der Gemeinde vorzulegen ist. Es geht also hier um den göttlichen Auftrag, den Johannes bei der Begegnung mit dem verherrlichten Christus empfangen hat. Und den hat er an die sieben Gemeinden, welche die sieben Leuchter sind, zu schreiben. Und die erste, mit der wir uns auseinandersetzen, ist Ephesus. Jetzt kann sich bei dem einen oder dem anderen die Frage stellen, wie kann man einem Engel eine Botschaft übermitteln? Denn das letzte Mal wurde betont, dass die sieben Sterne die sieben Engel darstellen. Und wir haben gerade den ersten Engel vor unseren Augen. Wir müssen hier besonders aufpassen, dass wir nicht zu einer falschen Schlussfolgerung kommen und wir glauben, dass wir den Engeln, dass wir den Kontakt mit den Engeln aufsuchen dürfen, was als Spiritismus in der Bibel bezeichnet wird. Wie ist es aber zu verstehen, dass diese sieben Engel mit den sieben Gemeinden in Verbindung stehen und Johannes dem Engel von Ephesus schreibt? Zunächst sehen wir einmal in der Heiligen Schrift überhaupt keine einzige Stelle, außer eben bei uns, wo ein Mensch einem Engel eine Mitteilung zukommen lässt. Das komplette Gegenteil ist der Fall. Es werden immer Engel von Gott gesandt, wenn sie dem Diener Gottes eine Offenbarung überbringen sollen. In Daniel Kapitel 9, die Verse 20 bis 22 lesen wir das. Während ich noch redete und betete, also Daniel, und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israels bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, brachte, ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war, um die Zeit des Abendopfers, und er unterwies mich und redete mit mir. Sehen wir das? Hier kommt Gabriel auf Daniel zu und erklärt ihm, was das betreffende Anliegen betrifft. Ziehen wir auch Lukas Kapitel 1, Vers 19 heran. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Auch hier wieder das Kommen des Engels und nicht umgekehrt. Und auch gerade bei uns hat der Herr seinen Engel gesandt, um Johannes Sachen zu offenbaren. Man beachte, dass in der Bibel kein einziges Event stattfindet, wo ein Diener Gottes den Engel kontaktiert, weil es nicht erlaubt war, zu solchen Geisteswesen die Verbindung herzustellen. Das, was wir in unserer Zeit erleben, ist ein furchtbarer Gräuel in den Augen des Herrn. Engelskarten oder die gängige Energiearbeit mit den vermeintlich guten Engelswesen, die in Wahrheit Dämonen sind. Und sich auf diese Art und Weise tarnen, um den Menschen nicht das wahre Licht des Evangeliums zu zeigen. Nachdem wir das geklärt haben, wie kann es jetzt sein, dass Johannes einem Engel schreiben soll? Was ist hier eigentlich los? In Kapitel 1, Vers 20 wurde aufgezeigt, dass der Herr Jesus in seiner rechten Hand sowohl die sieben Leuchter als auch die sieben Sterne hält. Das bedeutet, dass er über sie verfügt und sie somit unter seiner Kontrolle stehen. Auch hier sehen wir eine Differenzierung bei der Anrede, was im Singular und nicht im Plural geschieht, was im Neuen Testament nicht gewöhnlich ist. Denn in Römer Kapitel 1, Vers 7 wird die Gemeinde in der Mehrzahl angesprochen, wenn es heißt: An alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Oder in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 2 kommt es so zum Ausdruck: An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. In unserem Kasus wird also die spezifische Einzahl betont. Warum macht das Johannes, wenn der Brief im Allgemeinen an die Gemeinde gerichtet ist? Er hätte auch schreiben können an die Gemeinde von Ephesus, so wie wir eben in den Bibelstellen sehen konnten. Aber das wird nicht praktiziert. Tatsache ist, dass Johannes der Absender ist und der Engel der jeweiligen Gemeinde wird als Adressat eingestuft. Aber was wir noch konstatieren können, ist, dass der Inhalt des Briefes sehr wohl die gesamte Versammlung betrifft. Denn in Vers 11 sagt der Herr Jesus, dass es an die Gemeinden im Kollektiv gehen soll. Das bedeutet auch, dass der angesprochene Engel mit der gesamten Gemeinde involviert ist. Der Stern steht im Zusammenhang mit dem Leuchter. Beides kann man also in diesem Brief nicht voneinander separieren, da es ein integraler Apparat ist. Und in Kapitel 1, Vers 20 sind die Sterne und die Leuchter in der rechten Hand des Christus. Die rechte ist ein Sinnbild der Kraft seiner Autorität, der alles unter Kontrolle hat. Im Psalm 89, Vers 14 sehen wir: Du hast einen Arm voll Kraft. Stark ist deine Hand. Hoch erhoben deine Rechte. Das heißt, sowohl in den Sternen als auch in den Leuchtern sehen wir Symbole der Versammlungen, die er ja trägt und festhält, aber auch genauer prüft, die eine hohe Verantwortlichkeit haben. Die Apokalypse des Johannes stützt sich auch auf Symbole und die wiederum ist stark am Alten Testament orientiert. Und in Daniel Kapitel 12, Vers 3 sehen wir auch einen Bezug zu dem Stern, wo die Gerechten in Christus so betitelt werden. Blicken wir darauf. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Aber sie erinnert auch, dass das Wort Engel ebenso für einen Menschen gebraucht werden kann. In Malachi Kapitel 2, Vers 7 wird das hebräische Wort für Engel als Bote gebraucht. Und dort finden wir es so: Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren, und aus seinem Mund soll man das Gesetz ertragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscharen. Und wir finden auch eine ähnliche Passage in Jeremia Kapitel 22, Vers 24, wo Gott hypothetisch als der Träger des Königs Konia auf seiner rechten Hand beschrieben wird. Und was ihm drohen würde, schlagen wir auf. So wahr ich lebe, spricht der Herr, selbst wenn Konia, der Sohn Joachims, der König von Juda, ein Singelring an meiner Hand wäre, so würde ich doch dich davon abreißen. Und auf uns bezogen wird in Vers 5 das Wegstoßen des Leuchters von der Stelle des Herrn angedroht. Das dürfte uns nahelegen, welche Wichtigkeit der Herr der Verantwortlichkeit der Seinen beimisst. Das werden wir noch genauer inspizieren. Das heißt, dass in dem Ende der Versammlung jeder einzelne Christ angesprochen wird und nicht nur der Führer. Zusammen repräsentieren sie also die Gemeinde, die in dem Engel der Gemeinde konzentriert ist. Deswegen finden wir sehr viele Sachen in der Offenbarung, die nicht so gedeutet werden, wie zum Beispiel in den klassischen Briefen des Paulus. Aber bevor wir weitergehen, lasst uns etwas Wichtiges beachten. Da diese Stelle auch im nicht-biblischen Sinne interpretiert wird, was ist damit gemeint? Es wird manchmal das Argument gebracht, dass jede Gemeinde einen Hauptpastor hat, der für die Schafe verantwortlich ist. Aber Gemeinde im Neuen Testament wird in der Form von mehreren Personen geleitet und unterliegt nicht der einzelnen Hierarchie, denn diese Art wäre als absolut schriftwürdig einzustufen. Siehe dazu 1. Timotheus Kapitel 3. Was wir auch nicht vergessen dürfen ist, dass manche Gemeinschaften einen Aufseher und noch nicht mehrere haben. Viele Freikirchen sagen, dass das Papsttum falsch ist. Und die Bibel lehrt tatsächlich, dass das Papsttum falsch ist. Aber auch das System des Hauptpastors, das sie eingeführt haben, entspricht demselben Desaster, wo man von der Schrift abgewichen ist. Zudem wird hier betont, dass der Herr inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Es betont hier, dass der Herr die zentrale Position in der Gemeinde einnimmt, um das Zusammensein mit seinen Jüngern wieder zu spiegeln. Denn der Herr ist es, auf den der Fokus gelegt werden sollte. Wir kommen zu unserem ersten Anwendungspunkt. Die erste Liebe, die inmitten der Gemeinden wandelt. Es ist Christus, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Aber wie sieht es wirklich in der Praxis aus? Wenn wir uns die heutigen Gruppierungen anschauen, da muss man sagen, dass es nicht mehr der Tatsache entspricht. Und deswegen befassen wir uns heute mit dem ersten Brief, denn der Herr will uns damit signalisieren, dass er es ist, der die Gemeinschaft zur Rechenschaft ziehen wird. Er wird wiederkommen und man wird sich vor ihm verantworten müssen. Er ist der Hauptgegenstand des Christentums, der alles in seiner rechten Hand trägt. Er ist der Gründer der Gemeinde und nicht Martin Luther, Calvin oder Augustinus. Thomas von Aquin oder Irenaeus von Lyon müssen sich an die Lehre der Apostel, die Christus ihnen zuteil werden ließ, halten. Er ist der Hirte, der seine Schafe überall auf der Welt positioniert hat, damit sie zu seiner Ehre leben. Ja, er ist der Erste und der Letzte, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und er befindet sich nicht nur in der Gemeinschaft von 2000 oder 200, sondern auch in der kleinen Anzahl. Denn er sagt es selbst in Matthäus Kapitel 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Es gibt sehr kleine Gemeinschaften und auch diese gehören zu dem Leib Christi. Es ist heute nicht das Thema, aber eines sei mit aller Deutlichkeit betont, dass ein bibeltreuer Zusammenhalt das angemessenere in Gottes Augen ist, als ein Haufen von 100 Leuten, die dem Herrn den Rücken zugekehrt haben. Und in der Endzeit hat das eine enorme Bedeutung, denn viele Menschen ist die gesunde Lehre abscheulich geworden. Über Ephesus haben wir noch nicht viel gesagt, aber was können wir dazu sagen? Was die Stadt im historischen Kontext betrifft, so schreibt James Burton Kaufman Folgendes. Sie war die wichtigste Stadt der großen römischen Provinz Asia, die ein großes Gebiet des heutigen Kleinasiens umfasste. Ihre Geschichte reicht bis in die ferne Vergangenheit zurück. Der Überlieferung zufolge wurde sie ursprünglich von den Amazonen gegründet. Blaiklock gab an, dass die Stadt mindestens 10 Jahrhunderte alt war, als Paulus sie betrat. Alexander der Große eroberte sie 334 vor Christus. Einer seiner Generäle, Lysimachus, erbte sie jedoch. Zur Zeit der Apostel war sie jedoch eine durch und durch römische Stadt, deren Kultur jedoch stark von den heidnischen Assoziationen mit ihrer Vergangenheit geprägt war. Artemis, die Hauptgottheit, die biblische Diana, ging eigentlich auf die alte asiatische Naturgöttin zurück. Doch zu Paulus' Zeiten hatte ihre Verehrung einen anderen Charakter angenommen, symbolisiert durch ein monströses Kultobjekt, angeblich vom Himmel gefallen oder möglicherweise ein Meteorit, das grob einer menschlichen Frauengestalt mit grotesken, vielfachen Brüsten ähnelte, war ihr Tempel viermal so groß wie der Athener Parthenon, zur Zeit der Apostel vielleicht das bedeutendste Bauwerk Asiens. Sie war eine Kombination aus der Bank von England, einer Zufluchtsstadt, einem Produktions- und Handelszentrum und dem Herzen des gesamten heidnischen Gebiets. Der ursprüngliche Tempel brannte in der Nacht, in der Alexander der Große geboren wurde. Später bot er an, sein Vermögen für den Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen, wenn man seinen Namen in das Portal einschreiben würde. Die ephesischen Priester lehnten mit der Bemerkung ab, dass es nicht angemessen sei, den Namen eines Gottes in den Tempel eines anderen Gottes einzuschreiben. Der Charakter dieses Tempels als Zufluchtsort führte dazu, dass der gesamte Bereich des Heiligtums eine Viertelmeile in alle Richtungen zu einer der übelsten Ansammlungen von Dieben, Mördern und Gesetzlosen wurde, die es jetzt auf der Erde gab. Zur Zeit der Apostel begann der Hafen zu verschlammen und Ephesus wurde von anderen Städten überflügelt. Er war in gewissem Sinne eine verfallene Metropole und einige haben vermutet, dass der allgemeine Charakter der Stadt zum nachlassenden Eifer der ephesischen Gemeinde beigetragen haben könnte. Trotzdem war sie bei weitem die wichtigste Stadt in der gesamten Region, als Johannes schrieb. Und es war nur angemessen, dass der erste dieser Briefe an die Gemeinde in Ephesus gerichtet war. Ephesus mit seinem großen Tempel existierte bis 262 nach Christus, als es von den Goten geplündert und zerstört wurde. Das Edikt des Theodosius schloss um 389 nach Christus alle heidnischen Tempel. Heute liegt etwa 1,6 Kilometer nordöstlich der antiken Stadt das türkische Dorf Hagia Soluk, das moderne Pendatum antiken Ephesus. Angesichts der tragischen Geschichte dieser Stadt in der nachapostolischen Zeit muss man davon ausgehen, dass Gott ihren Leuchter tatsächlich von seinem Platz entfernt hat. So viel also dazu. Dann lesen wir in Vers 2, dass der Herr die Werke seiner Gemeinde kennt. Übersehen wir nicht die Klausel, ich kenne, denn sie drückt Christi Souveränität aus, vor dem alles nackt ist. Genauso wie es in Hebräer Kapitel 4, Vers 13 formuliert wird. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Was ist überhaupt mit Werke gemeint? Das griechische Wort Ergo im Neuen Testament wird häufig verwendet, um verschiedene Formen von Werken und Taten zu beschreiben. Es kann sich auf menschliche Handlungen, göttliche Werke oder die Früchte der eigenen Arbeit beziehen. Das heißt, dass im christlichen Leben die Werke mit dem Glauben Hand in Hand gehen. So heißt es beispielsweise in Jakobus Kapitel 2, Vers 17, So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. In unserem Fall ist es ein allgemeiner Begriff für das, was in der Gemeinde vor sich geht. Er schließt auch alles ein, auf das, was folgt, und er zählt auf die Mühe, die Ausdauer und das, wie böse Menschen nicht ertragen können. Doch lasst uns spezifischer werden, wenn es um die Bemühungen geht. Das Konzept der Arbeit oder Mühsal wird in der hebräischen Bibel oft durch Wörter ausgedrückt, die in ähnlicher Weise die Vorstellung von Anstrengung, Mühsal oder ermüdender Arbeit vermitteln. Die Begriffe werden in verschiedenen Zusammenhängen verwendet, um die Kämpfe und Bemühungen von Einzelpersonen zu beschreiben, was ein paralleles Verständnis von Arbeit sowohl im Alten als auch im Neuen Testament widerspiegelt. Hier unterstreicht es die geistige und körperliche Arbeit, die im Dienst des Herrn steht. Es ist die Art von Arbeit, die alles an Geist und Muskeln erfordert, was ein Mann oder eine Frau aufbringen kann. Ihre Arbeit für den Herrn war mit großer Anstrengung verbunden. Sie waren nicht die Art von Christen, die sich faul auf der Couch hingelegt haben. Nein, sie wollten in das Geschehen einbezogen werden. Sie wollten nicht nur die Früchte der Ernte essen, sie waren bereit zu pflügen, zu sehen und zu ernten. Sie haben hart gearbeitet, um das Evangelium mit den Verlorenen zu teilen, ihre Mitgläubigen zu erbauen, für die körperlichen Bedürfnisse der Heiligen zu sorgen. In 1. Korinther Kapitel 15, Vers 58 ermutigt Paulus die Gläubigen auf diese Art und Weise, wenn es um die Arbeit des Christen geht. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Zusätzlich ist dem Herrn der standhafte Ausharren der Gemeinde in Ephesus bekannt. Auch hier lohnt es sich, den griechischen Begriff genauer anzuschauen. Denn Hypomeno beschreibt aushalten oder durchzuhalten oder zu bleiben. Als Christ besteht auch die Verbindung, dass trotz Herausforderungen der Glaube und die Hoffnung bewahrt werden sollen. In Jakobus Kapitel 1, die Verse 3 bis 4, lesen wir das. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es auch an nichts mangelt. Der Herr weiß, was die Gemeinde in Ephesus nicht nur hart arbeiten, sondern auch weiterhin treu dienen. Und das trotz der Schwierigkeiten in einer Gesellschaft, die ihren Bemühungen entgegensteht, wo brutale geistliche Waffen gegen sie gerichtet sind. Es gibt nichts, das sie von ihrer Arbeit zurückweichen lässt. Sie geben einfach nicht dem Druck nach. Sie sind wie eine feste Burg, die nicht eingenommen werden kann. Es ist keine grimmige Resignation zu sehen, sondern ein permanentes Aushalten. Das ist die Idee hinter der Beharrlichkeit. Diese Versammlung war für ihren großartigen, treuen Dienst bekannt. Zudem wird auch explizit erwähnt, dass sie die Bösen nicht ertragen können, respektive alles, was dem Herrn entgegengesetzt steht. Sie konnten nicht das Übel ertragen und es waren Anfechtungen, mit denen sie konfrontiert wurden. Sie haben die Grundsätze der Wahrheit nicht aufgegeben und sich auch nicht dem Irrtum unterworfen. Können wir das sehen? Denn hier sehen wir einen signifikanten Unterschied zu den Leuten, die Böses mögen und Personen, die es nicht tolerieren. Dieser starke Kontrast unterscheidet die Kinder des Herrn von den Kindern des Teufels. Und hier sehen wir, dass sie keine Gemeinschaft mit ihnen pflegen konnten, die sich dem Evangelium widersetzten. Die literarisch und praktisch nicht das tun, was das Wort Gottes verlangt. Es ist kein Wunder, dass sie von solchen auf Abstand gegangen sind. Und ihr Eifer für die Gemeindedisziplin wird hier zu ihrem Lob erwähnt. Dann heißt es auch, dass sie diejenigen geprüft haben, die behauptet haben, Apostel zu sein, aber das Resultat hat ergeben, dass sie keine waren. Und so wurden sie als Lügner entlarvt. Bevor wir jenes auslegen, sehen wir in den Versen 2 und 3 identische Gemeinsamkeiten. In Vers 2 werden zuerst die Werke, dann die Ausdauer und das Ertragen erwähnt. In Vers 3 geschieht aber genau die umgekehrte Reihenfolge, wo zuerst das Ertragen, die Ausdauer und die Werke zum Ausdruck kommen. Ihr Lieben, hören wir genau zu. Und inmitten dieser Parallelen kommt das Prüfen zum Vorschein. Wir haben also hier eine chiastisch-konzentrische Struktur, um das Prüfen hervorzuheben, die immer wieder in der Schrift vorkommen, aber es sei hier erwähnt, besonders das Chiasmus. Für alle, die das Wort Chiasmus zum ersten Mal hören, das ist ein strukturiertes Stilmittel, das der Autor gebraucht, um den Leser etwas zu vermitteln. Was das Prüfen angeht, so wird darauf Bezug genommen, wo falsche Lehrer in Schafskleidung aufgetreten sind, welche die Gemeinde verseuchen wollten. In Epheser Kapitel 6, Vers 13 hat der Paulus die Epheser auf das Böse eingestellt, indem er gesagt hatte, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Jetzt stellt sich die Frage, inwiefern haben sie das postuliert, da das Wort Apostel sowohl für einen autoritativen Gesandten wie Paulus als auch für einen nicht tonangebenden Diener des Herrn gilt, der nicht befugt ist, eine weitere Offenbarung zu dem Kanon hinzuzufügen. Es gibt dazu unterschiedlich geschichtliche Quellen, wo das eine oder das andere proklamiert wird. Aber lasst uns nochmals kurz anschauen, wenn beide Fälle auftreten würden, auf was zu achten wäre, da es in der Endzeit einen hohen Stellenwert hat. Und wir müssen ein festes biblisches Fundament besitzen, um Wahrheit von Lüge unterscheiden zu können. Denn auch wir sind verpflichtet zu prüfen, ob es sich so verhält, wie es der Herr Jesus sagt oder nicht. Haben wir nämlich keine solide Basis, so sind wir Futter für den Löwen und das sollte nicht der Fall sein. Erstens, bei einem gewöhnlichen Gesandten, der keine Erlaubnis hatte, ausschlagende Schrift zu verfassen, wäre das Kriterium, ob er dem biblischen Profil entspricht, so wie es Gottes Wort lehrt. Glaubt er, dass das ewige Wort Gottes Fleisch angenommen hat, wodurch Gott der Vater in seinen Sohn geoffenbart hat? Glaubt er, dass die Schrift der einzige Maßstab ist, um zu beurteilen, was richtig und falsch ist? Lebt er wahrhaftig nach dem Willen Gottes oder in einem unordentlichen Wandel? Zweitens, was wären dann die bedingten Qualifikationen für einen Apostel wie Paulus gewesen? Und zwar die Berufung des Herrn selbst. In Römer Kapitel 1, Vers 1 steht geschrieben, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Die Auferstehung des leibhaftigen Christus erleben. Nochmals, die Auferstehung des leibhaftigen Christus erleben. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 22 beteuert, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Die Wunderzeichen zu vollbringen, mit denen man ausgestattet wurde. In Matthäus Kapitel 10, die Verse 1 bis 2 heißt es, da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Dann Gottes autoritatives Wort niederzuschreiben. So hören wir in 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. In Apostelgeschichte 1, die Verse 15 bis 28, ist auch die persönliche Lehre des Herrn selbst festzuhalten, die ein Apostel aufweisen musste. Schließlich wird in Epheser Kapitel 2, Vers 20 bestärkt, dass die Grundlage auf den Apostel und den Propheten auferbaut worden ist. Das heißt, dass sie durch diese Knechte des Herrn installiert wurden und niemand kann heute mehr seinen Senf dazugeben. Jetzt lasst mich euch fragen, wenn ein Zwingli oder ein Luther was anderes sagen würde als das, was durch die Apostel und Propheten auferbaut worden ist, so müsste man sie als Lügner bezichtigen. Und um das geht es hier, wenn der Herr die Gemeinde von Ephesus lobt. Er will klarstellen, dass sie ihre Sache anständig gemacht haben. In Vers 3 fügt er hinzu, und ihr habt Schweres ertragen und Ausdauer und habt um meines Namens willen ausgehalten und seid nicht müde geworden. Durch all das, durch ihren Dienst, durch die Schwierigkeiten, durch das Böse und die Sünde, durch die falschen Apostel, die gekommen und gegangen sind, sind sie treu geblieben. Wir kennen das, wo Enttäuschung, Undankbarkeit, Kritik, Rebellion, mangelnde Reaktion einen müde machen können. Aber sie waren es nicht. Sie waren treu dem Wort, treu der Arbeit, treu dem Herrn. Und schauen wir bitte, sie haben es aus dem richtigen Grund gemacht, für den Namen des Herrn, zu seinem Ruhm, zu seiner Ehre, zu seinem Namen. Für Christi willen haben sie es getan und sie sind dabei nicht müde geworden. In Galater Kapitel 6, Vers 9 sagt Paulus, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Vers 3 unterstreicht also das in Vers 2 Gesagte, indem er die Beobachtung über die schwere Last, die Ausdauer und die Beharrlichkeit der Gemeinde wiederholt. Sie haben die innere lehrmäßige Reinheit des Glaubens der Gemeinde trotz der Umstände beharrlich bewahrt und sind dabei nicht müde geworden. Es ist Fakt, dass die Gemeinde in ihrem Dienst standhaftes Ausharren bewiesen hat. Und es ist nicht genug, dass Fleiß vorhanden ist, sondern es wird auch Geduld gefordert, wie wenn ein Soldat Härte ertragen muss, und im Kampf standhaft zu bleiben. Trotz ihrer Zermürbung, der Niedergeschlagenheit und Verstoßung waren sie stark. Denn es wird nicht immer alles sauber laufen. Die Konfrontationen innerhalb oder außerhalb der Gemeinde gehören zum Alltag dazu. Wir werden auf unserem Weg und bei unserer Arbeit auf solche Schwierigkeiten stoßen, die Geduld erfordert, um weiterzumachen und gut abzuschließen. Henry schreibt dazu, diejenigen, die Sterne, die in der Hand Christi ziehen, müssen ständig in Bewegung sein und allen um sie herum Licht spenden. Christus führt Buch über die Arbeit eines jeden Tages und jeder Stunde, die seine Diener für ihn tun. Und ihre Arbeit wird nicht vergeblich sein im Herrn. In Vers 6 werden sie auch dafür gelobt, dass sie die Werke der Nikolaiten hassen, die der Herr selbst hasst. An dieser Stelle gibt es auch verschiedene Informationen. Doch was mit Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass die Gemeinde in Ephesus sich an die Lehre der Apostel gehalten hat und Doktrinen verworfen hat, die nicht im Konsens mit dem Herrn stehen. Wir lernen hier ein grundlegendes Prinzip, dass alles radikal beseitigt werden muss, was nicht mit der Schrift konform geht. Und die Gemeinde in Ephesus haben die Werke der Nikolaiten gehasst, aber auch Gott hat sie gehasst. Wie kann Gott hassen? Die Antwort ist mit einem klaren Ja zu beantworten. Und nicht, dass wir das falsch verstehen. Dieses Hassen bezeichnet die höchste Liebe und Loyalität, die erforderlich ist, um Christus nachzufolgen. Es liegt daher keine böse Intention dahinter. In Lukas Kapitel 14, Vers 26 wird es nämlich so formuliert. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Ihr Lieben, wie schaut es mit uns aus? Überprüfen wir falsche Lehren oder nicht? Denn man sieht sich die Freikirchen an, wo Frauen predigen und Paulus es scharf in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 12 kritisiert, dass er einer Frau nicht erlaubt zu lehren, wenn es um den offiziellen Gottesdienst geht. Was ist daran schwer zu verstehen? Warum will man sich nicht daran halten? Da man noch nicht genügend Erkenntnis hat oder sich nicht Gottes Wort unterordnen möchte und dadurch eine rebellische Haltung einnimmt. Oder der neue Papst Leo XIV. Hat sich offiziell mit diesem Statement offenbart. Laut Sky News sagt er, an die Kardinäle gerichtet, sagt Papst Leo, Gott hat mich durch eure Wahl zum Nachfolger des Apostelfürsten berufen und mir diesen Schatz anvertraut. Er sieht sich also als den rechtmäßigen Nachfolger des Petrus an und hat sogar den Fischerring erhalten. Hören wir genau zu. Denn Papst Leo XIV. Widerspricht selbst Petrus, der es in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5 mit dieser Ausdruckskraft beteuert. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Diese Passage ist aus dem Alten Testament entlehnt, wo die Priester das Vorrecht hatten, vor Gott zu stehen. Siehe dazu 5. Mose Kapitel 10, Vers 8. Und nur diejenigen, die in einem unmittelbaren Verhältnis vor Gott gestanden sind, haben den Dienst für Gott verrichten können. Sie waren sozusagen die Elite, die dazu berufen worden sind, Gott in einer wohlgefälligen Art und Weise zu repräsentieren. Es hat also mehrere Repräsentanten Gottes gegeben, die einen hohen Priester hatten, wie zum Beispiel Aaron im Buch Mose. Und das Gleiche wird hier auf die Christen im Neuen Testament appliziert, und zwar mit dem einen hohen Priester, Jesus Christus. Und wer sagt das gerade? Petrus höchstpersönlich, der selbst als ein Stein vom Herrn betitelt wurde und jetzt die Christen als ergänzende Steine, wie zum Beispiel Aufseher, Evangelisten, Hirten und so weiter markiert und nicht einen Stein in den Vordergrund stellt. Die Gemeinde wird jetzt weltweit durch den Herrn Jesus Christus, durch den Heiligen Geist und nicht durch Rom gebaut. Deswegen ist auch in der Schrift keine apostolische Sukzession zu finden, in dem Verständnis, wie es die römisch-katholische Kirche lehrt. Und lasst es mich mit aller Deutlichkeit sagen, wenn Petrus noch heute leben würde, um Papst Leo dem 14. begegnen zu können, dann hätte er mit absoluter Sicherheit gesagt, dass seine Postulierung schiffbrüchig und zu verwerfen ist. Und wer weiß, ob er den Ring nicht auch brachial von seinem Finger gerissen hätte. Nachdem wir uns die Verse 2 bis 3 angeschaut haben, sehen wir in den Versen 4 und 5 eine vehemente Gegenüberstellung des Lobes Christi. In Vers 4 wird angesprochen, dass der Herr gegen die Gemeinde ein massives Problem hat, denn sie haben die erste Liebe verlassen. Ist hier die Rede von wiedergeborenen Christen oder Namenschristen, die in die Gemeinde integriert wurden, aber keine wirklichen Nachfolger sind? Denn wenn hier die Rede von wiedergeborenen Christen ist, dann besteht kein Zweifel daran, dass auch solche abfallen können. Aber das wird sehr oft bestritten, da man es nicht von der Schrift sieht oder ein Problem damit hätte, um weiter in seinen Sünden bleiben zu können, ohne dabei gestört werden zu wollen. Nach der Devise, bei Christus sein ist toll, solange immer einem vergeben wird, auch wenn er meine Lieblingsmissetaten akzeptiert. Man muss schon sagen, dass sehr viele Freikirchen diese Sicht vertreten, was desaströs ist. Kommen wir nun zur Aufklärung. In Jeremia Kapitel 2, Vers 2 erfahren wir dies. Geh hin und rufe in die Ohren Jerusalems und sprich. So spricht der Herr, ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in der Wüste, in einem Land ohne Aussaat. Hier kommt die Brautliebe zwischen Gott und seinem Volk in Erscheinung. Lasst es uns wiederholen. Die Brautliebe zwischen Gott und seinem Volk und nicht einem fremden Volk, das Gott nicht kennt. Kennen wir das nicht von irgendwoher? In 2. Korinther Kapitel 11, Vers 2 heißt es, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Die erste Liebe, die in unserem Text vorkommt, bezieht sich also unbestritten auf wiedergeborene Christen. Und wer weiter nach diesen deutlichen Bibelpassagen in seinen Sünden leben möchte und er es sogar rechtfertigt, der hat keine Legitimation mehr, sich zu beschweren, wenn er brennen und schreien wird. Wenn seine Zähne knirschen werden und Tag und Nacht sein eigenes Heulen zu spüren bekommt. Aber es wird ihm nicht gelingen, das Wort Gottes zu verdrehen, so wie es Satan tut. Und wenn jemand sagen würde, dass das keine Christen sind, obwohl die Rede vom Verständnis her den Bräutigam und die Jungfrau in Christus betonen, dann könnte man gleich zu Heidi Klum sagen, die von ihrem ersten Mann getrennt ist, dass sie nie mit ihm verheiratet war. Und sie würde höchstwahrscheinlich meinen, dass dieser Christ, der das glaubt, einen kompletten Knall hat. Und das zu Recht. Das mag witzig klingen, aber es entspricht der Realität, in der wir heute leben. Verpassen wir das nicht, dass sich die Gemeinde in Ephesus nicht in einem Zustand befunden hat, wo man überlegt hat, Gott zu verlassen. Nein, sie haben sich bereits in der Position aufgehalten, wo sie ihre anfängliche Inbrunst eingebüßt haben. Man beachte die griechische Zeitform, das den gegenwärtigen Status beschreibt, wo die Liebe zu ihrem Herrn erkaltet war. Was für ein Schock! Wir kommen zu unserem zweiten Anwendungspunkt, das Verlassen der ersten Liebe. Die erste Liebe mit Christus kann zu Beginn eine große Begeisterung sein, wo sie besonders lebendig und stark ist, wo die Freude so groß ist, als hätte man das Gefühl, als könnte man Bäume ausreißen, wo man denken kann, dass diese Liebe einen unbeschreiblichen und unvergänglichen Charakter besitzt. Und es ist Fakt, dass das Leben in Christus ein Unikat ist, das seinesgleichen sucht. Die Liebe in dem Erlöser ist nämlich göttlicher und wahrhaftiger Natur, die auf dieser Welt nicht existieren. Sie ist ein solides Fundament, das keine Lüge besitzt und echte Loyalität aufweist. Ausschließlich wahrhaftig, dass man in ihm eine reine und strahlende Liebe verfügt. Doch leider kann es passieren, dass Christen viel von dieser ersten und einzigartigen Liebe verlieren, wenn man vom Herrn abweicht, wenn man sich nicht mehr von Gottes Geist führen lässt, wenn man nicht beharrlich im Wort Gottes bleibt, wenn man in Sünden verstrickt ist und nicht von ihnen richtig ablassen möchte, wenn der Fokus ein anderer geworden ist und die primäre Liebe abgestumpft wird. Ja, das ist eine Sache, die den Herrn äußerst traurig macht. Christus ist betrübt und unzufrieden mit seinem Volk, wenn er sieht, wie es ihm gegenüber nachlässig und kalt wird. Und er wird ihm auf die eine oder andere Weise klar machen, dass er es nicht gut mit ihnen meint. Und wir kennen das auch von unzähligen Ehepaaren, bei denen sich einer der Partner im Herzen von seiner ehemaligen Liebe entfremdet hat. Und das kann unterschiedliche Gründe haben, wie die attraktive Frau im Büro, mit der man zusammensitzt, der interessanter geworden ist als die langjährige Partnerin, die man zu Hause Tag und Nacht sieht, oder den tollen Mann, der einem ständig zum Lachen bringt und aktuell mehr Verständnis aufbringt als der eigene Gatte. Zu Beginn war es noch eine harmonische und wunderschöne Liebe, wo man gedacht hat, dass man sich für nichts auf dieser Erde eintauschen würde. Aber dann ist etwas eingetreten, das man so nicht für möglich eingehalten hat. Die eigene Frau oder der eigene Mann hat den klaren Blick verloren. Es ist vergessen worden, dass man einen wundervollen Ehering trägt. Es steht nicht mehr zur Debatte, dass man zusammen Kinder erzogen hat. Man ist bereit auszubrechen und den Bund nicht mehr zu gedenken, den man vor Gott geschlossen hat. Und das ist sehr schmerzhaft und ein furchtbares Leid, wenn es einen von uns betrifft. Jetzt können wir hoffentlich besser verstehen, dass der Herr Jesus zutiefst trübselig ist, wenn so ein Fall läuft, der zugrunde gehen kann. Und bevor der endgültige Schritt des Abfalls eintritt, interveniert Gott in seiner großen Gnade ein. Es spielt auch keine Rolle, ob sie noch immer mit allen möglichen gewaltigen Werken beschäftigt waren, aber sie jetzt nicht mehr als die Werke des Glaubens bezeichnet werden können. Oder es spielt auch keine Rolle, wie viele gute Werke sie aus Glauben getan haben. Denn in Hesekiel Kapitel 18, Vers 24 wird es markant und messerscharf verkündet, wenn der Herr Jesus spricht. Wenn dagegen der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut und nach allen Gräueln handelt, die der Gottlose verübt hat, sollte er leben? Nein, sondern es soll an seiner Gerechtigkeit, die er getan hat, nicht gedacht werden. Wegen seiner Treulosigkeit, die er begangen hat, und wegen seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Daher gilt der zwingende Aufruf zur Buße. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Der dritte Anwendungspunkt lautet daher die Notwendigkeit der Buße beim Verlassen der ersten Liebe. Bedenken soll den Akt des Erinnerns aufzeigen. Es soll wieder in das Gedächtnis gerufen werden, wovon sie gefallen sind. Die grammatische Konstruktion bezeichnet hier eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit, deren Ergebnisse noch in der Gegenwart existieren. Der Herr Jesus hat kein Interesse daran, dass sie ihrer schlimmeren Beschaffenheit verbleiben. Sie sollen wachgerüttelt werden, wie ein Betrunkener von seinem Rausch aufwachen soll. Und daher ist es ihm ein ernstes Anliegen, dass sie wieder zur Vernunft kommen. Er hat sie nicht vergessen und will sie aus ihrem schrecklichen Koma wachrütteln. Wach auf, Ephesus! Wach auf, Ephesus! Und deshalb fordert er sie zur Buße auf und die ersten Werke zu tun. Sie sollen von der Sünde abkehren und zu Gott zurückkehren, was dem neutestamentlichen Konzept von Metanoia, also Buße, entspricht. Wo eine Veränderung im Herzen stattfinden soll. Das Konzept der Buße geht über das bloße Bedauern oder die Reue über vergangene Handlungen hinaus. Es beinhaltet eine bewusste Entscheidung, die eigenen Gedanken und das eigene Verhalten zu ändern und sich nach Gottes Willen auszurichten. Diese Veränderung geht mit der Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit und dem aufrichtigen Wunsch einher, Vergebung zu suchen und ein gottgefälliges Leben zu führen. Daher der Imperativ, tue Buße. Und nur wenn sie Buße tun, werden sie wieder imstande sein, die ersten Werke zu vollbringen. Die Werke aus Glauben, die Werke, die Gott wohlgefällig sind, die Werke, auf die Gott gerne schaut. Man wird wieder fähig sein, einen Lebensstil zu führen, so wie Gott es sich gedacht hat, so wie er es sich wünscht, so wie wir ihm so eine große Freude bereiten können. Und wenn du dich in deinem Herzen von deinem rechtmäßigen Partner entfremdet hast, dann tue Buße. Kehre um zu deiner ersten Liebe, die dir treu zur Seite gestanden hat, die dich nicht für Geld oder Sex eingetauscht hat, aber du vielleicht schon. Kehre um zu deiner Frau, die dir die Kinder unter harten Bedingungen ausgetragen hat und dich liebt. Kehre um zu deinem Mann, der einen Schwur vor Gott geleistet hat, wo er nicht zurückweicht, auch wenn du im Rollstuhl landest oder dein Gesicht mit Feuer bespuckt wird und du nicht mehr anzusehen bist. Kehre um. Wohlgemerkt, unsere Buße ist immer mit der ersten Liebe zu Christus verbunden. Und das spiegelt sich auch in unserem Beispiel mit dem Partner wider. Wenn wir zu unserem Partner umkehren, dann kehren wir zu Christus um, weil wir den Bund, den wir vor dem Allmächtigen geschlossen haben, treu halten und so seine Gebote befolgen wollen. So wie er treu zu seinem Bund ist, so wollen wir ebenso treu sein. Wir sollten Ebenbild Gottes sein. Und zwar in der Form, wie er ihn geschaffen hat und nicht anders. Wenn wir also umkehren, kehren wir deshalb um, weil wir verstanden haben, dass unsere erste Liebe gegenüber unserem Herrn absolute Priorität besitzt. Des Weiteren wird in Vers 5 beteuert, dass im Falle von der ausbleibenden Buße der Herr zügig kommen wird und ihren Leuchter von seiner Stelle wegstoßen wird. Die Bedeutung ist, dass er in nicht allzu ferner Zukunft als Richter kommen würde, um die Strafe in der vorgeschriebenen Weise zu verhängen, indem er den Leuchter von ihrem Platz entfernt. Er sagt nicht, wie dies geschehen würde, ob durch ein plötzliches Urteil, durch einen direkten Machtakt oder durch einen allmählichen Prozess, der mit Sicherheit zu diesem Ergebnis führen würde. Und vergessen wir nicht, dass Johannes im Geist am Tag des Herrn war, der Tag, über den Johannes berichten soll, um ihn auf die Gemeinden zu stützen, sodass sie ihn beständig vor Augen haben sollen. Der vierte Anwendungspunkt, zu dem wir kommen, drückt aus, der totale Ausschluss der ersten Liebe bei ausbleibender Buße. Das ist eine lebensentscheidende Aussage, die der Herr hier tätigt. Denn wo die Buße fehlt, da wird man vom Herrn zur Rechenschaft gezogen. Da, wo keine Reue besteht, da wird das Gericht mit aller Konsequenz eintreffen. Wo keine Abkehr von der Sünde passiert, da muss der Herr sein Urteil sprechen. Und wenn hier steht, dass der Leuchter von seiner Stelle weggestoßen wird, dann heißt das nicht, dass die Gemeinde für eine kurze Zeit geschlossen bleibt oder der Herr Jesus einen Kaffee trinken geht und später auf sie zugeht. Es ist viel gravierender, viel ernster, viel schlimmer, als einer vielleicht denkt. So wie hier auf den Leuchter in der Stiftshütte und im Tempel angespielt wird, der nicht entfernt werden konnte, ohne den gesamten levitischen Gottesdienst auszusetzen, so deutet die Drohung hier an, dass er sie aus der Gemeinschaft ausschließen würde, wenn sie nicht Buße täten. Weder einen Aufseher würden sie haben, noch das Wort. Sie würden komplett aus der Gegenwart des Herrn ausgegrenzt werden. Liebe Geschwister, kann es vielleicht sein, dass jemand von uns sich in diesem katastrophalen Umstand befindet, wo er sich mit der Gemeinde in Ephesus identifiziert? Wenn ja, dann lass mich dich auf das Dringlichste warnen, dass der Herr langmütig ist und langsam zum Zorn. Wach auf, Bruder! Wach auf, Schwester! Und in Vers 7 wird auch laut ausgerufen, wer ein Ohr hat, der höre. Das ist eine Ermahnung, das bisher Gesagte zu beachten. Und wir finden eine ähnliche Stelle auch bei den Propheten des Alten Testaments, wie in Hesekiel Kapitel 3, Vers 27. Eine der Aufgaben der Propheten war es, Israel vor seinem bevorstehenden Untergang und dem göttlichen Gericht zu warnen. Und als Israel nicht das getan hatte, was der Herr von ihnen verlangt hat, da wurden solche Warnungsformeln ausgesprochen. Nun richtet sich die Formel jedoch an die Gemeinde, die weiterhin die Rolle des Volkes Gottes als Israel mit den Heiden innehat. Und wie Israel ist auch die Gemeinde kompromissbereit und geistig lethargisch geworden, sodass die verwendete Hörformel, die ebenso vom Herrn Jesus bei den Gleichnissen benutzt wurde, das Ziel hat, die Aufmerksamkeit der Gläubigen anzuregen. Zugleich wird sie aber bei den Ungläubigen kein Gehör finden, da das Buch der Offenbarung nicht nur symbolisch, sondern auch parabolischer Natur ist. Und schauen wir, wie Gott die Gläubigen anspricht, und zwar nicht durch innere Impulse, Träume, Eindrücke oder innere Bestrebungen der Seele, sondern durch das Hören der Worte des Heiligen Geistes. Denn er wird in der Heiligen Schrift als Quelle der Inspiration angesehen und ist dazu bestimmt, den Menschen die Wahrheit zu offenbaren. Es werden uns daher keine Reliquien helfen, keine Erscheinungen, kein Zungenreden oder keine Engelsfiguren. Man beachte, die hier verwendete Sprache ist allgemeiner Natur, wer Ohren hat, das heißt, was gesagt wurde, verdient nicht nur die Aufmerksamkeit der Mitglieder dieser Gemeinde, sondern aller anderen. Hast du ein Ohr oder hörst du mir lieber zu oder sind deine Ohren verstopft? Wo es nur vor Schmutz quillt und du eine rigorose Reinigung brauchst? Hörst du, was der Geist den Gemeinden sagt? Oder hörst du, was deine Begierde dir zuflüstert und sie nicht in das fatale Verderben stürzen möchte? Hör her, was Gott dir heute sagen möchte. Wer überwindet, den wird er von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist, zu essen geben. Der fünfte und letzte Anwendungspunkt, den wir uns anschauen, das Überwinden ist eine aktive Bedingung, in der ersten Liebe zu verbleiben, mit dem endgültigen Ziel auf die Verherrlichung. Das Überwinden oder Beziehen ist die Voraussetzung für das Erbe der Heilsverheißung. Es ist wie bei einer traumhaften Ehe, wo viele Menschen gut angefangen haben, aber letztlich scheitern viele Bündnisse, da das Überwinden nicht vorhanden war. Und so hat man seine Ehe ruiniert, dass wie ein Haufen voller Schutt besteht. Und lass mich dir sagen, dass Gott auch viele schwierige Ehen retten kann. Aber seien wir auch realistisch. Viele bleiben unter den Trümmerstücken in dieser Welt verborgen, die nicht mehr ausgegrabt werden können. Aber viel wichtiger ist es, ob mit oder ohne Partner, dass du deine Seele vor der ewigen Verdammnis rettest. Und das wird dir nur gelingen, wenn du eine komplette Bereitschaft hast, den Herrn nachzufolgen, wo das Überwinden präsent ist. Und wir sind in dieser Sache nicht auf uns alleine gestellt, sondern diejenigen, die den Geist haben und sich dem Wort widmen, haben eine feste Stütze. Und diejenigen, die nicht den Geist haben, können durch Gottes Wort den Geist empfangen und so überwinden. Des Weiteren liegt hier die Kraft der Verheißung in Kapitel 2, Vers 7. Das Essen vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht, wird am Ende des Buches erneut als die Einigkeit mit Gott dargestellt. Der Ausdruck der Baum des Lebens bezieht sich zweifellos auf die Sprache, die in Bezug auf den Garten Eden verwendet wird. Im Garten Eden konnte der Mensch von jedem Baum essen, außer vom Baum der Erkenntnis nicht. Als der Mensch das Gesetz übertreten hat, da wurde er verbannt. Und der Weg wurde durch das flammende Schwert der Cherubin bewacht. Der Himmel wird hier als Paradies dargestellt. Von diesem Baum, also von seiner Frucht, essen zu dürfen, ist nur ein weiterer Ausdruck, der das Versprechen ewiges Lebens und ewiger Glückseligkeit impliziert. Der Erlöser meint, dass er den Überwinder in eine Welt der Glückseligkeit aufnehmen würde, dass er ihm erlauben würde, von den Früchten zu kosten, die dort wachsen und ewiges Leben schenken. Und dass er in einer Wohnstätte ruhen würde, die so ausgestattet ist, dass sie in jeder Hinsicht zum Genuss beiträgt. Du musst daher entscheiden, ob du davon Gebrauch machen möchtest oder nicht. Oder willst du dich vom Dreck der Welt ernähren, wo deren Sachen verderben und nicht den dauerhaften Hunger stillen können? Wir sind nun mit der ersten Gemeinde durch und das nächste Mal sehen wir uns Smyrna an. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus. In aller Ewigkeit. Amen.